Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Mein Gott, wie synchron und wie harmonisch. Wobei man sagen muss, das täuscht ein wenig.
Warum?
Weil ich direkt mal den Finger in die Wunde legen möchte. Wer war denn heute zu spät?
Ich war pünktlich da.
Nein, warst du nicht.
Doch, 9.30 Uhr.
Ja.
Ich war kurz vor 9.30 Uhr im Studio, aber musste noch mal raus, weil ich mein Handy vergessen habe im Auto. Das ist ja nun wirklich eine Kleinigkeit.
So, genau diese Ausrede, die ich neulich auch mal benutzt habe, soll also heute bei dir nicht gelten,
nein,
oder?
Bei dir war es eine Ausrede, bei mir.
So. Erwischt.
Erwischt, verdammt.
Erwischt. Ja. So, siehst du, und da kommen wir zu dem schönen Satz, das Leben ist in der Summe gerecht.
Das weiß ich noch nicht.
Na gut, also es ist ja noch nicht ganz rum, das ist schon wahr, aber ich habe den Eindruck, es könnte so sein.
Ja.
Ja, also schön, dass ihr wieder zuhört, liebe Podcasterinnen und Podcaster.
Podcastende.
Genau, das sind wir ja eigentlich, oder? Es geht ja eher um die Hörenden.
Die Hörenden.
Genau.
Das ist verboten in Bayern.
Also vielen Dank erstmal für eure rege Beteiligung, denn wir kriegen ja immer wieder viele nette Mails. Unter anderem habe ich mir hier das Stichwort notiert, Arsch zur Sitzreihe.
Ja, genau.
Und damit dürfte klar sein, was gemeint ist.
Das hat die Menschen bewegt offenbar. Du hast erzählt im Kino, ne?
Ja, ich habe erzählt, das macht man ja nicht, Kino,
oder
Theater,
Oper,
dass ich das sehr unhöflich finde, wenn die Leute sich in einer engen Reihe an dir vorbeiquetschen und dir ihren Hintern ins Gesicht halten und dass man das eben auch, das ist jetzt nicht nur von mir eine Aversion, sondern das ist in der Tat eine geltende Benehmregel, dass man das nicht tut.
So, jetzt schreibt Knut.
Ja.
Als häufig Betroffener habe ich mit Interesse das Thema, wie man höflich den Hintern im Theater wegtritt, verfolgt. Mhm. Prinzipiell ist es ja nett, wenn man sich Angesicht zu Angesicht beim Vorbeigehen in die Augen schauen kann.
Ja.
Sitzt man jedoch in älteren, enger bestuhlten Theatern wie in London, hat man dafür den Hintern am Hinterkopf vorbeistreifend, gepaart mit der Jacke, die über einen gezogen wird und häufig gefolgt von einer Tüte, Tasche oder einem Rucksack, die dann einem noch kurz an den Kopf dotzt. Nein, ich bin für den Hintern weg vom Vordermann.
Das ist ein Spezialfall und auch nur eine Ausrede. So ungefähr wie, ich habe noch mein Handy draußen irgendwie. Wenn es so wahnsinnig eng ist, dann gilt natürlich auch für die Menschen, die dort sitzen, dass man aufsteht, wenn es jetzt zum Beispiel Klappsitze sind, damit sich jemand jetzt nicht total unwürdig da durchquetschen muss.
Ja.
Das ist ja auch klar. Ich meine, es ist wie immer eine zweiseitige Angelegenheit.
Martina schreibt, Michael hat völlig recht, das macht man nicht.
So.
Na, außer man sitzt in einer Kirche, da gilt das nicht. Dem Herrgott darf man unter keinen Umständen den Hintern entgegenstrecken.
Also nach allem, was ich vom Herrgott weiß, hat er uns ja sowohl vorne als auch hinten geschafft.
Ja.
Also dürfte er ja mit der Rückansicht, glaube ich, auch kein Problem haben. Aber wie auch immer, das kann sein, dass das als Höflichkeitsregel dort gilt. Das
ich glaube, manchmal hat er eher ein Problem mit der Vorderansicht.
Ich bin da, also es ist auch so, ich bin ja noch ein vergleichsweise regelmäßiger Kirchgänger. In der Regel ist das Problem nicht mehr da, weil die Kirchen doch relativ leer sind.
Ja.
Man muss sich nicht irgendwo an jemandem vorbeidrücken.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich seit 40 Jahre nicht, aber ich gehe nicht in Kirchen.
Naja, ich erinnere mich. Ich weiß, also,
dass Taufe.
Du warst zum Beispiel bei der Taufe deiner Kinder dabei.
Da war ich dabei. Das stimmt. Ja, natürlich.
Und da die nicht 40 Jahre her ist, würde ich das mal widerlegen, was du gerade gesagt hast.
Ich habe gelogen.
Ja,
und das liegt daran, dass ich verwirrt bin.
Der lügt heute Morgen. Das ist unglaublich. Also sehr schön.
Dann
aber dieses Thema mal abgehakt. Danke auf jeden Fall für eure rege Beteiligung.
Ich habe mir was aufgeschrieben.
Ja.
Unter der Rubrik Makaber, das wollten wir letzte Woche machen, hast du gesagt, Imelda Marcos foltert die Katze.
Ja, da hast du, glaube ich, was miteinander verknüpft, was gar nicht zusammengehört. Also es gibt durchaus eine Geschichte von Imelda Marcos, die hat aber nicht Katzen gefoltert. Die war aber auch an anderer Stelle
Wieso
nicht so sonderlich.
Wieso habe ich dann aufgeschrieben, foltert die
Katze? Das weiß
ich
nicht, weil du dir Unsinn aufgeschrieben hast.
Okay.
Pass auf, bei Imelda Marcos ist es so, wir haben ja immer wieder mal was Makaberes hier in diesem Podcast. Und vielleicht müssten wir, es ist ja nicht jeder mehr so in Zeitgeschichte unterwegs, wir müssten vielleicht erst mal klären, wer Imelda Marcos war, weißt du es?
Die Frau von so einem Diktator.
Ja, also kann man, man kann ihn schon, also er ist ein Autokrat gewesen, also sagen wir mal nah an der Diktatur, auf jeden Fall. Und trotzdem muss man sagen, unsere amerikanischen Freunde, die sich ja auch weltweit für Frieden und Freiheit einsetzen, haben ihn unterstützt.
Ja, die mochten
nach
den.
Kräften, ja, ganz genau. Also ohne die Amis wäre der sicherlich nicht so lange an der Macht geblieben.
Ja.
Aber so ist die Weltpolitik, da wollen wir jetzt nicht drüber richten. Und seine Gattin war eine exzentrische, mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht ein. Also, also sie war auf jeden Fall.
Darf man Tussi sagen?
Ja, naja, das ist ja noch vergleichsweise harmlos.
Okay.
Ich würde mal sagen, so das Anliegen der vielleicht mehrheitlich nicht besonders reichen Bevölkerung war ihr relativ wurscht.
Ich glaube, die hatte. Ich weiß nicht, wie viele Schuhe.
Genau, das ist die Geschichte, die dann irgendwie, nachdem sie von der Macht weggewuppt wurden, wurden ihre Schuhe gefunden. Ich glaube, 1200 Paar wurden allein in ihrem Präsidentenpalast gefunden und
Wahnsinn.
So. Weil man braucht ja auch für jeden Anlass, du weißt.
Ja, das ist ja aber so viele Anlässe gibt es nicht.
Ja, auch wenn man jetzt sagt, ja gut, sie hat jeden Tag im Jahr ein anderes Paar getragen. Nicht mal dann käme man ja hin. Also, ja, die E-Mail da, verstehst du? Aber schuhmäßig war sie gut unterwegs. Und sie wollte natürlich auch was für die Kultur ihres Landes tun.
Gut.
Und jetzt kommen
wir
zu dieser Geschichte.
Ja.
Genau, ja. Sie hatte plötzlich die Vision, man müsste so eine Art Filmfestspiele von Cannes auch in Manila veranstalten, also auf den Philippinen.
Ja.
Das ist auch naheliegend, das ist eins der vorrangigen Probleme, dass es da keine Filmfestspiele gab. Und dann hat sie gesagt, okay, dann bauen wir so einen Kulturpalast, ein extravagantes neues Filmtheater. Und dafür hat sie gesagt, komm, 100 Millionen Dollar, was
kostet
das?
Ist kein Problem,
wir bauen das mal. Das ist ja noch nicht makaber, das ist eine übliche Diktatorengeschichte, würde ich mal sagen,
okay.
Wie sie sich auch anderswo auf der Welt aufspielt. So, jetzt ist es so, jetzt hat man da angefangen, dieses Ding zu bauen und jetzt zitiere ich mal hier aus diesem Artikel, den ich hier habe. Die Baumeister und alle anderen, die mit dem Marcos-Clan liiert waren, zeichneten sich durch ein so hohes Maß an Korruptheit aus, dass niemand sonderlich überrascht war, als 1982, zwei Monate vor der offiziellen Eröffnung, das halbe Gebäude zusammenbrach. So, das ist noch lustig.
Ja.
Dabei kamen aber mindestens 30 Arbeiter ums Leben.
Das ist nicht mehr lustig.
So, jetzt sollte aber die Fertigstellung des Gebäudes durch so eine Kleinigkeit nicht unbedingt verzögert werden.
Es gibt sie.
Das mochte Imelda jetzt nicht so gerne. Also, was hat man gemacht?
Ich weiß es nicht.
Der Beton war noch nicht hart, man hat die einfach mit einbetoniert, diese 30 Leute, und weitergebaut.
Das
ist einfach so, also, und das Ding steht ja immer noch, hässlich wie die Nacht irgendwie.
Ja.
Und ich finde, also, man kann da ja nicht ernsthaft irgendwie dran vorbeigehen, ohne daran zu denken, dass das einfach ein Massengrab ist. Man hat gesagt, hör mal, wir haben keine Zeit, die jetzt hier auszubuddeln irgendwie. Also sowas gibt's auf der Welt. Und
habe ich Tussi zu ihr gesagt?
Sie möge in der Hölle schmoren, möchte ich mal.
Verdammte Pissnäcke.
Ja gut, wir wollen hier nicht ausfallen.
Doch,
werden, aber,
will ich,
gut,
bei sowas gut. Schon.
Also das ist schon recht makaber, muss man sagen.
Okay. Ich habe eine andere Geschichte, liegt jetzt aber schon zwei Wochen zurück, Nationalmannschaft gegen Holland.
Ja,
ich
du immer mit Fuß. Gut, haben wir das, was diesmal nicht am Anfang haben.
Nein,
gut.
doch, da, weil ich fand diesen Reporter, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der hat einen Satz gesagt.
Ja.
Ich habe so ein Gefühl, als könnte es gleich wieder eine Torchance geben.
Hast du das nicht schon erzählt hier im Podcast?
Habe ich das schon erzählt?
Ja, hier haben wir es dann mit einer Demenz zu tun.
Scheiße.
Siehst du mal, so schnell geht
es. Das liegt daran, dass ich mein Handy im Auto vergessen habe. Ich bin völlig
und
schon... Habe ich das schon erzählt?
Ja, ich glaube schon. Ja. Vielleicht hast du es auch in der Sendung erzählt, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Form von Ausstrahlung...
Dann schneiden wir das raus.
Ja, na, wir schneiden ja hier nichts raus.
Okay, dann spulen wir zurück.
Also auch Peinlichkeiten wie diese bleiben drin. Das zeichnet diesen Podcast übrigens aus, finde ich. So.
Verdammt.
Ich hab ja eine kleine Tour gemacht über Ostern. Der Anlass war erstmal nicht so toll. Ich war auf einer Beerdigung, aber würdige Sache und so. Alle in der Kirche mit dem Gesicht zum Herrgott und so. Kirche war übrigens voll, weil das war ein sehr beliebter Mensch.
Okay.
Und das war also eine Sache, so ein Abschied, wie man sich das vielleicht wünscht. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, meiner Frau so ein bisschen das Ruhrgebiet zu zeigen. Die ist ja aus Oberschwaben und sie war noch nie in ihrem Leben da oben.
Ah, also, das ist aber, da hat sie was verpasst.
Und manche sagen, Ruhrpott und alles hässlich und wer weiß was. Und ich habe gesagt, nee.
Super.
Und sie wollte auch, sie wollte das mal sehen. Und so.
Tolle Menschen. Also ich mag die Ruhrpott-Leute wahnsinnig gerne.
Absolut. Und wir waren zum Beispiel auf der Zeche Zollverein. Das ist ja inzwischen UNESCO-Welterbe.
Ja.
Eine Monsterzeche, immer noch beeindruckend, Förderturm und diese riesigen Gebäude, Kokerei und so. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen da so eine Führung. Und das war total lustig, weil so richtig unter Tage kommt man nicht mehr. Das ist verboten, auch aus Sicherheitsgründen. Und also man kann nicht mehr einfahren nach unten.
Okay.
Aber die haben so eine Führung durch so ein Gebäude, wo sich die Bergleute umgezogen haben. Und das ist auch so eine finstere Angelegenheit. Also man stellt das so ein bisschen so in etwa dar, sag ich mal. Und es gibt tolle Filme zu sehen. Und vor dem Eingang stand Herr Pahlmann. Roland Pahlmann. Er sagte, Toch zusammen! Und das war so geil, weil der ist selber da eingefahren in diese Grube.
Also
der war
kennt,
der Azubi.
Weiß alles, kennt alles,
weiß auch dieses Leben. Und das Geile war, der sagt, ich sag mal so, das war so, man kann jetzt nicht mehr so nach unten, sagte er. Und das ist aber, das ist jetzt hier so eine Führung und wir haben da so Filme, also das ist jetzt nicht mehr so, wie das jetzt wirklich mal war, aber ich meine, der Film, der hängt auch manchmal, sagt er schon vom Eingang. Und ich muss sagen, also, ja, geht schon. Das war der Aufgang. Schön, der war großartig und führte dann dadurch, aber es war toll, so einen Blick zu haben von jemandem, der das also auch wirklich erlebt hat. Und dann ging es unter anderem um das Arschleder.
Womit wir wieder beim Hinterteil sind.
ja, aber wofür brauchte man einen Arschleder?
Einen Arschleder. Ich nehme an, es war ja eng da unten, oder?
Ja, total.
Und
ja.
damit du vielleicht, Felsen kamst oder
und
was
ich wusste das gar nicht, dass dieser Kohlebergbau im Ruhrgebiet natürlich verglichen mit anderen Gebieten, ich glaube in Australien gibt es Kohleflöze, die sind über 10 Meter dick oder sowas. Ne? Aber da waren die zum Teil, die haben angefangen abzubauen ab einer Höhe von 60 Zentimetern. Du kannst dir vorstellen, wo die Menschen da unten drin rumgekrabbelt sind und damit die sich nicht die Hosen durchscheuern.
Die so ein Arschleder.
Haben die sich so ein Leder umgeschnallt und waren dann da unten in der Hocke im Sitzen und wer weiß was alles. Also ganz früher, später gab es natürlich Gerätschaften und sowas, aber es wurde halt echt da gekloppt. Also ich meine, auch wie beklemmend. Und dann natürlich diese Flöze, der Abbau, man musste immer tiefer gehen. Und das ging dann bis über 1000 Meter tief, also 1100 Meter.
Ja, die sind ja ewig eingefahren. Wenn die eingefahren sind, das dauerte ewig.
Die waren zum Teil, wenn Schichtbeginn war, die sind fast eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen. Das muss man sich mal vorstellen, bis zu der Stelle, wo sie dann letztlich gearbeitet haben. Also erst runter und dann diese sogenannten, die Bergleute nennen das Strecken. Dann sind die so Strecken dann endlos in den Berg rein.
Irrsinnig
heiß, zum Teil über 40 Grad.
Ja, super. Ne?
Also was für ein Knochenjob. Und am Ende der Schicht, das ist lustig, die hatten dann so Förderbänder, da wurde die warme Kohle dann rausgefahren bis zum Förderschacht und dann haben die sich manchmal, weil sie so fettig waren, haben die sich auf die warme Kohle draufgelegt, auf dem Förderband und sind dann eingepennt. Das durfte man zwar nicht, aber die sagen, ja, ich war da so 20 Minuten unterwegs, da haben wir auch mal geschlafen.
Also ich total irre. Ich werde diesen Podcast meinem jüngeren Sohn empfehlen, der gesagt hat, also wenn er mit dem Studium fertig ist, geht er nach Australien und zwar in so ein Bergwerk.
Ja, ich meine gut, die haben auch viel Tagebau und so, aber grundsätzlich ist das natürlich, es ist einer der härtesten Jobs. Ja. Hat natürlich aber auch zu einem enormen Zusammenhalt geführt. Also der war schon stolz auf das, was sie da gemacht haben. Kann ich auch verstehen irgendwo, das ist schon.
Also für mich wäre es nichts, ich bin 1,90 und die Kilozahl will ich nicht sagen, ich käme da gar nicht durch.
So, und dann hat er zum Beispiel erzählt, wenn sie Butterbrot dann irgendwie bei hatten, Butterbrot, wie sie das verpackt haben. Die hatten immer so Aluminiumdosen oder Plastikdosen. Warum?
Aluminiumdosen, Plastikdosen, wer Feuchtigkeit?
Mäuse! Der sagt, das ist unglaublich. Irgendwelche Leute haben, vielleicht war es im Heu oder es gab ja auch Grubenpferde und so. Er sagt, da waren Mäuse unter Tage. Das kann man sich nicht vorstellen. Und die sind an den Jacken hochgesprungen, wenn die irgendwo hingen oder so. Die haben, wenn Butterbrot nur im Papier eingepackt war oder so, die Maus hat es erwischt. Das ist ja alles voller Mäuse gewesen.
Wahnsinn.
Ja, also fand ich auch kurios, weil die Maus sieht ja dann auch kein Tageslicht. Ich meine, die kommt jetzt nicht diese 800 Meter da hoch, oder?
Ja,
oder?
Eine Maus hält es vielleicht besser aus. Menschen, ich finde, es ist schon ein extrem
harter
Job gewesen.
Und nur ein kleines Detail noch, dann höre ich auch auf damit. Warum hatten die immer Baumwollklamotten an?
Baumwolle?
Ja.
Schweiß?
Nee, wegen Funken. Also du darfst nicht mal dieses Knistern von Dings, weil diese Schlagwetterexplosionen da unten, du hast wirklich ein gefährliches Gemisch gehabt, Kohle, Staub, Methan etc. Also sie hatten eine Heidenangst vor allem, wo mal irgendwo ein Funke entstehen konnte, weil das halt wirklich lebensbedrohlich war.
Also
und
Baumwolle
schlägt keine Funken. Ne? Du durftest also keine
und Arschleder?
Arschleder schlägt keine Funken. Ja, keine Ahnung, was man damit macht. Also,
außer vielleicht, wenn irgendeine Arschgeige ein Feuerzeug angezündet hat.
Ja, genau. Ich weiß nicht, was man mit so Arschledern alles machen kann, aber das wäre vielleicht ein anderer Podcast als dieser.
Ein ganz anderer
Podcast, dann würden wir darüber reden.
Ja, ich habe wieder mal was über den Mount Everest. Wir haben neulich erst darüber gesprochen, dass die jetzt ihre Fäkalien mitnehmen müssen.
Schönes
mit
Thema.
Und jetzt habe ich ein Video gesehen, da kann man googeln, Tenzi, T-E-N-Z-I, Sherpa.
Okay.
Und dann Müll. Und dann kommt ein Video.
Ja.
Und er filmt dieses Lager 4 in 7900 Meter Höhe.
Ja, das letzte Lager vor dem Gipfelanstieg.
Genau. Eine solche Müllhalde, da liegen Zelte, Schlafsäcke, Plastikflaschen. Es ist furchtbar und es ist ein Riesenproblem.
Also ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber ich habe ja über die Jahre Bilder gesehen und da oben, da ist ja nicht mal der Schnee gnädig, weil da stürmt es so, dass der ganze Müll liegt ja offen da. Du siehst das ja alles irgendwie.
Und sie schmeißen auch, wenn sie hochgehen, die schmeißen ihre Plastikflaschen in Gletscherspalten, in das Trinkwasser im Tal, ist gefährdet, weil so viel Dreck vom Berg runterkommt.
Was ich nicht verstehe, ist, das Thema gibt es ja jetzt schon lange. Ja. Und man weiß das ja. Und sie haben ja auch schon angefangen, zum Teil wenigstens Müll da runterzuholen.
Ja,
gibt es nicht für diese Tour-Operator, da muss es doch Auflagen geben, oder? Dass die ihren Scheiß gefälligst wieder mit runternehmen.
Ja gut, und aber jetzt, ne? Jetzt guckst du dir mal diese Karawanen an, die diesen Berg hochgehen. Wie kontrollierst du sowas in 7.500 Meter Höhe?
Klar. Und es ist eben die Todeszone. Ja. Irgendwann sagt jemand, der wahrscheinlich kaum noch Luft kriegt, sagt, jetzt
Scheiß auf den Plastik.
Ja. Und weg.
Es ist unglaublich.
Man muss auch gar nicht da hoch, finde ich.
Nein.
Aber wir sind ja nicht Menschen, die anderen was vorschreiben, aber man darf zumindest mal in sich gehen, ob das nötig ist.
Ja.
Das finde ich.
Und es ist auch nicht schön. Ich meine, dieser Sherpa sagt, unser Berg fängt an zu stinken.
Ah, ja, wie schön.
Der Berg stinkt.
Ja.
Und es sind auch, was ich auch nicht wusste, da sind nur über 300 Menschen gestorben und bei weitem nicht alle Leichen wurden vom Berg runtergebracht. Mhm. Diese Leichen gelten auch als Müll.
Schön.
Ja, weil die auch Plastikzeug anhaben und was auch immer.
Ja, klar, logisch, ja. Schöne Themen haben wir heute, finde ich.
Naja, aber Bergbau war schön.
Ja, Bergbau war zwischendurch mal lustig.
Jetzt hatten wir vielleicht jetzt wieder was Lustiges.
Ja, hättest du was Lustiges?
Ja, doch.
Ja, okay.
Ich habe ein Dachzelt geholt.
Ja, okay.
Wir haben uns eins gekauft und da freue ich mich drauf.
Nachmacher.
Ja, nachmal. Ich weiß, du hast ja schon länger eins.
Ich habe schon seit 3 Jahren ein.
Ja, natürlich.
Ja, gut.
Aber pass auf. Ja. Ich habe natürlich diesen Dachgepäckträger.
Ja.
Musste ich ja, den hab,
man braucht so einen Grundträger.
Genau.
Man kann das Ding ja schlecht aufs Dach kleben.
Und diesen Grundträger, den hatte ich abmontiert, in der Garage aufbewahrt und hatte ihn beschriftet.
Sehr schön.
Links vorne.
Ja.
Links hinten, damit ich genau richtig rum, weil...
So macht es der deutsche Spießer, damit er den Träger auch wieder richtig montiert hat.
Natürlich, so. Genau, und jetzt kommt es sich. Ja. Ich fahre zur Garage und denke, boah, ist der dreckig. Und wisch mit einem Lappen diesen Dachträger.
So macht es der deutsche Spießer, der wischt nämlich seinen Dachträger sauber.
Und dieser Filzstift war kein Permanent-Filz.
So, und dann fängt man wieder von vorne an.
So dämlich ist der deutsche Spießer.
Ja, genau. Ich hab's ähnlich gemacht, weil auch ich bin natürlich da nicht ganz entfernt von und habe aber das Dachzelt selber, damit es zur richtigen Seite aufklappt und damit ich das weiß, habe ich am Dachzelt auch eine Markierung gemacht, vorne links VL und VR und hinten links und hinten und damit ich das genau direkt am Anfang richtig raussetze, weil man sieht man nicht direkt, wenn die Persenning drauf ist. Und das ist nicht abgegangen, das ist ein Permanent Stift, aber ich habe es falsch dran geschrieben.
Sowas könnte mir nie passieren.
Das ist also nicht besser. Ich weiß also, ich muss jetzt, wenn da steht VR vorne rechts, dann weiß ich, es muss nach links. Man muss sich das halt nur merken. Es ist halt nur eine Transferleistung, die man erbringen muss.
Ja. Aber es ist ja in unserem Alter nicht schlecht, wenn man seine
dass man sich auch immer wieder ein bisschen fordert.
Ja, das ist gut.
Absolut.
Nein, schön.
Ja, sehr gut.
Ich habe noch was von Ewan McGregor gelesen.
Ja.
Seine Frau Mary Winstead ist ja auch eine Schauspielerin.
Ja.
So, und die haben jetzt in einem Film hatten sie eine gemeinsame Sexszene.
Mhm.
Und die hatten dafür einen Intimitätskoordinator.
Dafür?
Ja.
Ja, gut. Ich meine, für manche Paare ist das ja dann, die haben dann zum ersten Mal, so Schauspielerpaare, zum ersten Mal seit Jahren wieder Sex. Wenn es für den Film sein muss. Und dann braucht man vielleicht jemanden, der sagt, wie man das vielleicht macht. Weil wenn die sich nicht erinnern können, das ist in langjährigen Ehen, ist das ja so eine Sache.
Aber so ein Intimitätskoordinator, was macht der denn?
Naja.
Sagt er die Hand höher oder was? Oder?
Eigentlich ist der ja dazu da, so habe ich das mal gelesen, dass sich beide wohlfühlen. Also dass nicht irgendwelche Handlungen sind, die den anderen möglicherweise in Schwierigkeiten bringen. Oder
aber
so.
Aber
bei einer Ehe finde ich das jetzt auch sinnlos. Ja. Also das ist, das andere wäre ja eine Regiesache, dass man sagt, das will ich nicht sehen oder das wollen wir nicht zeigen. Ja. Weil der
oder
Film
das Arschleder ist nicht im Bild.
Genau, ich habe gar keins Entschuldigung. Dann gucken wir, dass wir deinen Arsch gar nicht zeigen. Ich weiß nicht, wie der von Ewan McGregor ist.
Hey, ich habe
keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Ich finde es seltsam.
Ich finde es auch seltsam, weil das ja nicht dazu da ist, dass man bestimmte Dinge nicht zeigt. Das ist ja Regiesache.
Ja.
Sondern, dass sich die beiden dann eben nicht mit irgendwas überfordert oder unangenehm
in Szene gesetzt sind.
Ja, finde ich auch komisch.
Finde ich komisch. Ja. Fand ich merkwürdig.
Wer weiß, was es damit auf sich hat, der soll sich bitte melden.
Ja.
Wer es nicht weiß, soll es aber auch sein lassen.
Ja.
Weil unqualifizierte Mails beantworten wir gar nicht.
Vielleicht hört uns ein Intimitätskoordinator zu.
Oder eine Intimitätskoordinatorin, denn das könnten ja auch durchaus Frauen sein.
Ja.
Das ist ja keine Frage.
Ja, hier stand aber, es ist ein Typ gewesen.
Ist ein Typ gewesen, ja. Ja gut. Vielleicht ist der aber auch einfach fest angestellt. Also bin ich jetzt wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Anstalt nehme.
Ja.
Und dann sagt man, der muss aber auch was zu tun haben. Ja. Der kann ja nicht die ganze Woche nur rumsitzen. Den schickt man mal zu der Szene mit Jungen mehr. Dann sagt einer, ja, aber die sind doch verheiratet. Und dann sagt er, ja, aber ich muss ja auch irgendwas machen. Und so ist es wahrscheinlich gekommen.
Ein Freund hat mir mal erzählt, da hat der SWR einen Tatort gedreht, vor vielen Jahren.
Ja.
Bei ihm im Restaurant. Mhm. Und er sagt, da war ein Typ, der war nur für eine Leiter zuständig.
Ja.
Und der stand da 8 Stunden. Ja, und hat nichts getan. Und nach 8 Stunden sagte der Regisseur, ich brauche die Leiter.
Ja.
Und dann nahm der die Leiter, stellte die hin und das war sein Job.
Oh, nach 8 Stunden?
Ja.
Der darf aber nur 7 3/4 Stunden arbeiten. Wahrscheinlich normal wäre gewesen, dass er sagt, nö, meine Zeit ist jetzt rum. Ich habe jetzt eigentlich frei.
Also es war früher so.
Ja, gut. Du erinnerst dich, es gibt ja auch dunkle Seiten in unserer Karriere. Und wir haben mal geschrieben, glaube ich, vor Ewigkeiten für eine Show, die Heinz Schenk, glaube ich, moderiert hat. Der ist schon viele Jahre tot.
Da waren wir.
Ja, da haben wir Gags geschrieben, die nur Heinz Schenk machen konnte.
Es waren die dunklen Zeiten. Wir waren auch in Dunkeldeutschland.
Ja, genau. Und da sollte irgendwo, das war so ein WDR-Set, aber es war eine Studioproduktion. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und wir waren als Autoren da. Und da ging es darum, dass ein Sessel verrückt werden sollte. Und wir zwei haben Anstalten gemacht, diesen Sessel woanders hinzustellen. Und da sind wir regelrecht zurückgerissen worden von diesen
Finger weg von Sessel!
Genau, weil Versicherungsfragen und so weiter. Wir haben hier Sesselverrücker, die fest angestellt sind.
Bühnenmitarbeiter.
Ja, ja, ja. Und wir dürfen das nicht tun. Das ist schon alles sehr geregelt, muss man sagen.
Ja, ne? Also ich finde es schwachsinnig, aber okay.
Ja, es wird seine Gründe haben. Wir können auch nicht alles durchdringen.
Nein, falls jemand zuhört, der uns das erklären kann, der sollte sich melden, aber nur dann.
Ja, ansonsten soll er auf keinen Fall schreiben. Wir können uns nicht dauernd um irgendwelche alles Mails kümmern. Das ist wahr. So, dann hätten wir das geklärt.
Ja.
Und wo du jetzt eben sagtest, Natur und Everest, dass die Natur leidet, dafür muss man nicht in 7900 Meter Höhe, in die Todeszone, sondern da reicht es auch nach Baden-Baden zu kommen.
Was kommt jetzt?
Wir haben in Baden-Baden hier, das ist ja eine Stadt, die viel Wert drauf legt und das finde ich auch schön, weil es nun mal eine Stadt für Gäste und Touristen ist, gibt es ein Gartenbauamt, was glaube ich echt viele Mittel hat im Vergleich zu anderen Städten.
Ja, hier ist weil sehr schön, wirklich.
Tolle Beete angepflanzt.
Toll gemacht.
Wunderbar. Es gehört zum Bild dieser Stadt. Also hier kann sich das Gartenamt noch richtig austoben. Unter anderem gibt es hier wirklich fantastische Tulpenfelder, gerade so zum Gucken. Was macht unsere Instagram-Gesellschaft, unsere TikTok-Gesellschaft, die Leute trampeln wie die Geisteskranken für irgendwelche Selfies in diesen Tulpenfeldern rum. Heute Artikel in der Zeitung irgendwie, dass die Hälfte platt getrampelt ist oder so, weil irgendwelche Idioten da drin rumtappen und lasst das doch sein. Also unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen machen sowas natürlich
nicht.
Das ist klar. Aber wenn ihr jemanden erwischt, dann sagt ihnen, lasst das sein.
Und wenn ihr jemanden kennt,
dann
sagt es ihm nicht nur, sondern macht es ihm klar und deutlich mit allen Möglichkeiten, die ihr habt.
Versohlt ihm das Arschleder.
Genau.
Und zwar volle Lotte.
Einen ordentlichen Tritt ins Arschleder. Nein, das muss doch nicht sein.
Ja, aber es nimmt ja total zu. Also überall, wo dann irgendwelche Phänomene sind, machen die Leute, bringen sich ja zum Teil auch selber in Gefahr. Also an irgendwelchen Klippen für irgendwelche dämlichen Selfies. Und keine Ahnung, ob die das noch wahrnehmen. Und vor allen Dingen ist es natürlich unfassbar egoistisch, weil die Nächsten, die kommen, sehen das eben nicht mehr dann. Ne?
Das ist, ist widerlich. Blöd. Ich habe einen Bekannten getroffen, lange nicht gesehen.
Ja.
Der ist Anwalt.
Ja.
Und er hat keine Zeit. Geht nicht und hat auch keine Zeit, krank zu werden.
Ja, es gibt diese Beschäftigten.
Es geht nicht er ist unersetzlich.
Ja, genau.
Und ich kenne ja ein paar solche Menschen, ich habe lange versucht, denen zu erklären, das stimmt nicht. Nein, ihr müsst auch, der Stress und so weiter, das hilft alles nichts. Und ich habe jetzt einen Satz von einem Kardiologen gefunden, den kennst du wahrscheinlich schon. Mhm. Der hat gesagt, die Friedhöfe sind voll mit unersetzlichen Mitarbeitern.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Und den werde ich in Zukunft, wenn mir einer so kommt,
klar.
Anwenden.
Ja, also wir selber haben ja schon auch auf uns selbst gemünzt, irgendwie gesagt, niemand ist unersetzlich. Man sollte sich das immer wieder ins Gedächtnis
so
rufen.
So ist es auch.
Also, also das ist schon okay, dass man sich manchmal für was aufopfert, aber das sollte nicht zum Lebensprinzip
werden. Nein.
Also man muss dann schon auch gucken, dass man wieder Auszeiten hat.
Ich möchte, dass du erzählst du warst ja in Essen auch, von der Villa Hügel, bitte.
Genau, also wir sind dann da rum, also was zum einen war schon mal toll, wir waren auf so einer früheren Abraumhalde dann, die inzwischen bewachsen sind und da gibt es eine, da ist eine eine schöne Sonnenuhr drauf, ein Observatorium. über 150 Meter hoch, diese sieht aus wirklich wie gewachsene natürliche Berge, aber darunter ist eigentlich nur das Zeug, was die aus der Erde rausgurgelt haben. Und dann siehst du eben über diese Landschaft und dann waren wir eben auch in Essen in der Villa Hügel. Das ist der Stammsitz der Familie Krupp.
Die Krupps waren so, ich sag mal, die hatten Geld.
Ja, also Krupp Thyssen als fusionierte Firma gibt es ja nach wie vor noch, aber Krupp allein war einfach unglaublich, auch aufgrund des Erfindergeistes, ganz klar. Und diese Villa Hügel, also es ist ein kleines Häuschen, hat so 390 Zimmer.
Ist kaum glaubbar. Und ich habe gelesen, 11.000 Quadratmeter Wohnfläche.
Unfassbar. Ja, das ist also wirklich Wahnsinn. Und du kommst da rein, also nach heutigen Maßstäben, mich würde es bedrücken, ich würde in sowas nicht leben wollen oder sowas. Also die Familie hat das ja dann auch nach dem Krieg aufgegeben und ist dann in eine Stiftung überführt und man kann das heute besichtigen. Sehr spannend, weil man an der Geschichte dieser Familie Krupp im Grunde an dieser einen Familie auch die Geschichte unseres ganzen Landes ablesen kann. Mit allem, was irgendwie toll gelaufen ist, was wir Deutschen gut gemacht haben. Die hatten ja auch wirklich viel schon früh soziale Verantwortung übernommen für die Arbeiter, auch Siedlungen gebaut und so weiter. Dann aber eben auch die ganze Zeit, wo sie sich versündigt haben im Nationalsozialismus, Zwangsarbeiter, wie auch immer. Also dieses Ganze, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Auch in der Familie dann irgendwann Erben, die es gar nicht wollten, nicht gebacken gekriegt haben und so weiter. Wer die Gelegenheit da mal hinzugehen, unfassbar spannend.
Werde ich machen.
Also ja, auf jeden Fall.
Finde ich alles spannend, alles wichtig, aber viel wichtiger im Ruhrgebiet ist, habt ihr eine Currywurst gegessen?
Ja, natürlich. Eine Currywurst gehört schon dazu. Und das Problem war aber, nein, ich habe gerade gelogen. Nee, haben wir nicht. Wir wollten das tun, aber dann habe ich, jetzt will ich aber nicht wieder damit, es war Karfreitag und da wollte ich keine Currywurst essen.
So.
Ich bin halt, ja, so bin...
Ja, verstehe ich, ist in Ordnung.
Ja, nee, besser.
Aber deine Frau, hast du damit um ein Erlebnis gebracht,
dass sie
bis ans Ende ihrer Tage nicht vergessen hätte?
Weil ich hätte natürlich in Bochum die...
Bei Ötterdünninghaus.
Die angeblich beste, die habe ich natürlich schon gegessen, aber meine Frau habe ich um das Erlebnis gemacht.
Weil Karfreitag ist, geht da nicht zu Ötte und isst eine Wurst.
Ja, Wahnsinn. Ja, war halt
aber okay,
so.
Okay, ja, ist in Ordnung. Ja.
Lag jetzt auch nicht unbedingt auf dem Weg. Also es war jetzt auch so.
Ich war auf der Autobahn unterwegs.
Ja.
Über Ostern.
Ja.
Ein paar Mal.
Ja.
Und habe mir wieder gedacht, es war voll. Die Autobahn war, ist halt so Rückreiseverkehr, was weiß ich und. Und habe mir dann wieder gedacht, wir Deutschen fahren schon gern dicht auf.
Ja, Wahnsinn. Also das noch nicht so wie die Süditaliener.
Nee.
Die hängen wirklich 30 Zentimeter hinten drauf. Das ist Wahnsinn. Aber, so ab Neapel wird es richtig finster.
Ja, aber ich habe gedacht, was soll's auch? Was
ich weiß auch nicht.
Bringt ja nichts.
Ja. Ist vielleicht auch so, also ich war früher auch zügiger unterwegs, muss ich sagen. Aber es war auch deutlich weniger Verkehr. Ich habe jetzt auch wieder gedacht, wir mussten das ja letztlich, das wäre mit der Bahn nicht zu lösen gewesen, weil wir wirklich ganz viele verschiedene Orte hatten. Ich habe schon gedacht, es gibt praktisch keinen Tag mehr, wo die Autobahn nicht voll ist.
Immer voll.
Egal, ob es ein Feiertag, ob morgens, abends, ist völlig wurscht irgendwie.
Ein Tipp, weiß, unsere Podcast-Hörer machen das nicht.
Aber
relaxt ein bisschen mehr auf der Autobahn.
Also,
Abstand, so Sachen.
Ich bin ja auch, deshalb bin ich auch hier schon ein paar Mal unpünktlich gewesen, aber im Grunde gilt, fahr eine halbe Stunde früher los irgendwie und dein Leben ist entspannter. Ich versuche das inzwischen zu beherzigen. Ich habe das mal von Thorsten Schräter, der hat auch mal gesagt, ich will nicht immer irgendwie als säßig auf einer Feststoffrakete irgendwie durch die Gegend schießen.
Und da hilft auch der
fahr
Satz.
Früher los.
Der Satz eines Kardiologen, die Friedhöfe sind voll mit Leuten, die keinen Abstand halten.
Ja, gut, und das sind, inzwischen gibt es ja auch immer mehr Abstandmessungen und es ist auch okay.
Super.
Also es ist so, es ist nicht immer nur, man sagt immer so, alles nur Wegelagerei, aber es ist natürlich Unsinn, wenn jemand bei 160 irgendwie einem anderen hinten drauf hängt und kann gucken, wann der zum TÜV muss. Das ist Quatsch. Also haltet mal Abstand, Leute.
Ja. Ich habe noch was mitzuteilen.
Ich bin
heute zu spät gekommen.
Ja, bist du.
Und ich werde nächste Woche gar nicht kommen.
Wieso das denn?
Ich fahre, weißt du schon, dass du am Samstag allein moderierst?
Ja, das habe ich aber auch eher spät erfahren.
Ja,
ich jetzt so mittelkollegial.
Ja, ich hatte mein Handy vergessen im Auto und da stand es drin.
Nee, alles klar.
Weil ich fahre am Samstag früh in die Bretagne.
Ja, da warst du doch neulich erst.
Ja,
das ist diese öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter, die haben ein Luxusleben, das ist Wahnsinn. Das
Nein, wir kommen ja zurück aus der Bretagne und zwei Wochen später fahren wir nach Venedig.
So, das ist, was sollen die Menschen eigentlich denken?
Die sollen denken, die beiden Jungs lassen sich's auch gut gehen.
Ja, ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das die richtige. Natürlich darf man sich's auch mal gut
gehen. Ja, man darf doch mal Urlaub machen. Du warst in Essen.
Ja, ich war in Essen eben. Und die beiden, also, da, wenn das nicht Erholung ist.
Essen und Venedig praktisch.
Das ist dasselbe.
Das ist dasselbe.
Ja, ja, völlig klar. Also gut, das heißt, wir machen eine Woche Päuschen.
Ja.
Und dann sind wir aber wieder da, oder?
Jawohl.
Ja,
so
machen
wir
es. Ja. Wo immer ihr seid, ob in Essen oder in Venedig oder wo warst du noch?
In der Bretagne.
Ja, aber das ist ja. Das ist
aber
ja,
dann mache ich keinen Urlaub mehr dieses Jahr.
Hier wird gelogen.
Das ist unglaublich.
Widerwärtig, ehrlich.
Boah,
und einen Tipp haben wir noch für euch.
Ja, wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.